Willkommen zu einer neuen Episode Babyboomer Stories, der deutsche Podcast für Babyboomerinnen und Babyboomer und deren Eltern und Kinder. Und diesmal mit einer Story aus der Südpfalz. In Kaiserslautern begrüßen wir Professor Annette Spellerberg. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
So, wir sind
Konstanze
und Stefan. Und unser Thema diesmal eines der größten Forschungsprojekte über Babyboomer derzeit in Deutschland. Sie haben über 20.000 Fragebögen an Babyboomer rausgeschickt. Wie kam diese Größenordnung zustande?
Ja, wir sind ein großes Forschungsteam mit verschiedenen Partner, Partnerinnen. Wir sind hier das Fachgebiet Stadtsoziologie und wir erforschen die Babyboomer, Babyboomerinnen im Grunde in 7 Modellkommunen, die in 3 Bundesländern sind, also in Thüringen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und uns interessieren die Lebensbedingungen und die Perspektiven der Babyboomer. Und wir wollten verschiedene Räume einschließen in diese Untersuchung, also städtische Räume, suburbane, ländliche. Und deswegen arbeiten wir in diesen Modellkommunen. Und um ausreichende Anzahl zu haben an Befragten, haben wir eben einen so großen Ansatz gewählt. Also aus den 7 Kommunen wurden jeweils 3.000 Menschen aus dem Einwohnermelderegister repräsentativ ausgewählt. Und wir haben auch nicht nur die Babyboomer befragt, sondern auch die angrenzenden Jahrgänge. Also wir haben insgesamt 5.000 Menschen in etwas mehr, die geantwortet haben. Und davon sind etwa 3.100 Babyboomer.
Das ist eine gute Quote. Sie sind ja Professorin für Stadtsoziologie, das haben wir eben nicht gesagt. Und Sie forschen über das Wohnen im Alter von Babyboomern. Kann man das einfach so knapp zusammenfassen? Was muss man denn da noch erforschen?
Ja, also Wohnen ist fast ein bisschen zu knapp gefasst. Also Wohnen ist natürlich ein zentrales Merkmal, aber es geht auch um die Kommunen selbst. Also wir sind ja ein großes Forschungsprojekt. Wir haben Partner aus der Stadtplanung, Regionalplanung, aus der Mathematik, Informatik, physische Geografie. Und uns geht es um die Situation vor Ort. Also das heißt, wir wollen gucken, wie die klimatischen Bedingungen sind, die haushalterischen, die Einrichtungen, die Angebote, Dienstleistungen, Erreichbarkeiten vor allen Dingen. Und das ist deswegen wichtig, weil ja die Babyboomer mehr als ein Fünftel der gesamten Bevölkerung stellen und die gehen jetzt sukzessive in den Ruhestand über und sind dann in den Kommunen. Und die Frage ist, ob sie in den Kommunen bleiben erstmal, Wohnbedingungen, ob sie die Angebote finden, die sie benötigen, ob sie sie erreichen können und wie sie das tun und damit auch angesprochen, ob sie das virtuell machen, analog, in welcher Mischung.
Über Babyboomer wird doch schon seit Jahrzehnten geforscht, beispielsweise im Deutschen Alterssurvey hatten wir auch eine Episode mit dem Deutschen Zentrum für Altersfragen. Sind denn die Themen, die Sie genannt haben, tatsächlich noch unerforscht?
Ja, also natürlich sind diese Gegenstände, die wir haben, im Grunde Lebensbedingungen, Lebensqualität, Lebensformen, Gegenstände, die in sehr vielen Bereichen untersucht werden, aber wir untersuchen sie aus der Perspektive der Babyboomer und auch der Perspektiven, also die Bewertung der Lebensbedingungen, aber auch die Zukunftsvorstellung. Und das mit dem Schwerpunkt Babyboomer ist in der Form nicht so bekannt.
Lassen Sie uns nochmal klarstellen, welche Altersgruppe Sie genau ansprechen, weil da gibt es ja unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Zuschreibungen, welche Jahrgänge gemeint sind.
Ja, also wie gesagt, es ist nicht klar umrissen. In der Literatur findet man häufig, selbst bei dem Buch Babyboomer wird nur gesagt Mitte 50er bis Mitte 60er Jahre. Wir schauen uns die Jahrgänge an 1955 bis 1969 geboren. Das waren 1,1 Geburten pro Jahr Minimum. Damit haben wir auch im Grunde ein Spektrum erreicht, was natürlich um den Mittelwert liegt, 1964 mit 1,4 Millionen Geburten. Und damit haben wir diejenigen umfasst, die heute 53 bis 67 Jahre alt sind und damit in diesem Übertritt älteres Erwachsenenalter Ruhestand.
Was ist denn das Ziel Ihrer Forschung? Wollen Sie die Kommunen ja schlau machen? Wollen Sie den Rüstzeug an die Hand geben, wie Sie mit dieser Gruppe umgehen können?
Also Ziel ist tatsächlich Aging Smart, heißt, dass wir die Kommunen unterstützen wollen, die Lebensbedingungen vor Ort, jetzt spezifisch für die Babyboomer, erstmal die Informationsbasis zu stellen, aber sie auch zu unterstützen. Und deswegen sind wir auch so viele Partner, dass wir sagen können, letztendlich, wenn ihr in den Kommunen Einrichtungen vorhalten möchtet, zum Beispiel ein Schwimmbad, wird das überhaupt genutzt? Wird das erreicht? Wann wird das genutzt? Was bedeutet die finanzielle, der Aufwand, wenn man so ein Schwimmbad weiter aufrechterhalten möchte? Gibt es Alternativen dazu? Wie immer. Also das heißt, wir möchten aus den verschiedenen Perspektiven datengestützt die Kommunen, also die Akteure, die Verwaltung, die Politik unterstützen, wenn sie Entscheidungen treffen wollen.
Also ganz, ganz praktische Fragen. Und Sie haben nicht nur Fragebögen an Babyboomer rausgeschickt, sondern machen auch Workshops mit Babyboomern. Wie kommen Sie denn an die Klientel ran?
Ja, also wir erheben ja nicht nur selbst Daten. Das ist auch wichtig. Also quantitative Art, wir machen Interviews, wir sprechen mit Experten und wir führen Workshops durch, neben den Daten, die wir auch noch analysieren, beschaffen, was ein unglaublicher Aufwand ist. Also Bevölkerungsdaten, Katasterdaten, Daten über Lufthygiene, Klima, Bäume etc. Also das heißt, sehr viele Daten werden zusammengeführt, aber zum Schluss werden auch natürlich Workshops mit den Babyboomern selbst durchgeführt. Also über das, was sie in ihrem Alltag tun und wie sie sich die Zukunft vorstellen.
Das Projekt läuft von 2021 bis 2026. Also Sie sind so ungefähr Ende erstes Drittel. Mhm. Haben Sie denn schon was herausgefunden über Babyboomer, was Sie jetzt explizit herausstellen können? Vielleicht erstmal mit dem Blick auf Mobilität. Wir haben ja gerade seit einiger Zeit das 49-Euro-Ticket, wie das ist ja Mobilität ein Riesenthema und in aller Munde. Haben Sie da mit spezifischem Blick auf diese Gruppe was entdeckt?
Ja, Mobilität stand bisher nicht so sehr im Vordergrund, was jetzt die Verkehrsmittelwahl angeht, sondern mehr das Umzugsverhalten. Aber bei der Verkehrsmittelwahl kommt selbstverständlich raus, dass je nach den Gelegenheiten die Mobilität sich unterscheidet, stadtlandmäßig, aber auch nach den, ich sage mal, Infrastrukturen. Also in Kaiserslautern als Stadt wird deutlich seltener Rad gefahren als in Mannheim zum Beispiel, was einfach an den Infrastrukturen liegt, obwohl wir ja drei Großstädte haben, Mannheim, Jena und Kaiserslautern, die sich aber in ihrer Mobilität tatsächlich deutlich unterscheiden. Auch in den ländlichen Räumen, Kusel, Altenglan und Geiserland, also das eine hier in der Westpfalz, das andere in Thüringen, hat ganz unterschiedliche Quoten, wenn es ums Fahrradfahren geht zum Beispiel. Also im Geiserland fährt man doppelt so häufig, 20% zum Beispiel zum Einkaufen mit dem Fahrrad als in Kusel-Altenglan. Das liegt zum Teil an der Topografie, aber beides ist vergleichsweise hügelig, aber damit auch an dem Ausbau der Radwege etc. mit der Infrastruktur.
Also das sind ja sehr interessante Einzelergebnisse. Lassen Sie uns noch auf weitere Schwerpunkte schauen, die Sie sich vorgenommen haben. Beispielsweise das Stichwort Wohnstandorte und Wohnansprüche von Babyboomern.
Also die meisten sind mit ihren Wohnverhältnissen erstmal sehr zufrieden. Das kann man festhalten. Die Umzugsbereitschaft ist vergleichsweise gering, vor allen Dingen bei den Eigentümern. Das kann man sich auch denken, dass die kaum umziehen möchten. Wenn die Menschen umziehen möchten, dann, weil sie eine seniorenfreundliche, altersgerechte Wohnung brauchen, möchten, wie immer. Also die meisten sind gesundheitlich noch fit. Das ist auch vielleicht gar nicht mal so unmittelbar dringend. Das zeigt aber den großen Bedarf an altersgerechten Wohnungen. Und in allen 7 Kommunen war das bei den Umzugsmotiven das Motiv, was auf Platz 1 lag. Und das bedeutet, dass man sowohl in den städtischen wie aber auch in den ländlichen Räumen eigentlich Wohnungen jetzt braucht in den nächsten, ich sag mal, 10, 20 Jahren, die diesem Bedürfnis entgegenkommen.
Das heißt also perspektivisch wirklich seniorengerechte Wohnungen planen für Stadtplaner, für kommunale Planer. Die jungen Familien werden dann natürlich gar nicht so berücksichtigt, wenn jetzt die Kommunen in der Planung von Wohnraum sich insbesondere auf ältere Leute, auf Babyboomer fokussieren, dann sind die jüngeren Menschen gar nicht mehr so im Blickwinkel, die ja auch Wohnraum brauchen. Oder glauben Sie oder können Sie schon eine Tendenz sehen, dass die Jungen dann nachrücken in die frei werdenden Wohnungen, Häuser der älteren Menschen?
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, weil die Menschen sind ja, wie gesagt, mehr ich zufrieden. Umzugsbereit sind vergleichsweise weniger und wenn sie umziehen möchten, dann, wie gesagt, seniorengerecht und zu einem vergleichsweise hohen Anteil sagen sie, die Wohnung ist zu groß. Also tatsächlich würde man ja theoretisch sagen, da ist ein Potenzial für Umzüge, damit diese großen Wohnungen, in denen ja sehr viele leben, Familien nachrücken können. Aber um umzuziehen, braucht man ein vernünftiges Angebot. Das heißt, dort in den Quartieren, wo die meisten wohnen bleiben wollen, ja, müsste dann tatsächlich ein entsprechender Wohnraum vorhanden sein. Und dann könnte man schon argumentieren, dass es Sinn macht, jetzt die Babyboomer im Grunde zu bedienen. Und damit schafft man ja Wohnungen, die nicht nur für die Älteren, sondern für sehr viele Familienphasen gut sind. Also für Familien, wenn da keine Stufen sind und keine Schwellen mit Kinderwägen, ist das ja für die auch gut. Aber tatsächlich wäre es von Vorteil, dieses Segment stärker zu berücksichtigen. Also es ist ja nicht neu, dass barrierefreie Wohnungen überall in großem Ausmaß fehlen.
Sehr, sehr spannend. Und ein weiterer Punkt, den ich in Ihrem Forschungsdesign gesehen habe, der auch naheliegend ist, medizinische Versorgung, konkret Stichwort Pflege. Das fragen Sie auch ab, wie dort Erwartungen sind auf lange Sicht.
Auch das ist sehr komplex, weil die Babyboomer sind ja noch vergleichsweise jung. Pflege ist noch nicht das Thema. Es geht aber in die Richtung, dass man sich darauf einstellt, dass man gesundheitliche Beeinträchtigungen vielleicht hat. Also die ärztliche Versorgung ist gerade in den ländlichen Räumen ein zentrales Thema, auch als Umzugsmotiv tatsächlich. Und da muss man nochmal unterscheiden, dass die Menschen einen Arzt auch tatsächlich nahräumlich haben möchten, also auch in den Städten. Also wird dann vermisst, wenn im Grunde dann die Fußläufigkeit oder schnelle Erreichbarkeit nicht gegeben ist. Jetzt ist diese Branche ja sehr im Umbruch. Also medizinische Versorgungszentren entstehen dort, wo auch die Einkaufszentren sind, vielleicht jenseits der Ortslagen. Die Erreichbarkeiten werden darüber schwieriger, die Konzentration der Ärzte nimmt zu. Viele Ärzte sind selbst Babyboomer, also sehr viele Praxen werden demnächst auch entweder einen Wechsel erfahren, toi toi toi, oder eben nicht, und werden dann wegfallen, sodass die ganze Frage der Gesundheit auch die Babyboomer schon umtreibt, obwohl eben die Mehrheit sagt, und zwar der weitaus überwiegende Teil, dass sie gesundheitlich fit sind. Aber diese, wie gesagt, nicht nur Hausärzte, sondern auch Fachärzte rücken jetzt schon in den Mittelpunkt.
Es ist ja nachvollziehbarer Wunsch, nicht? Also den hat man, glaube ich, in vielen Generationen. Und je mehr Tage man mit sich herumschleppt, desto eher sucht man dann in medizinische Versorgung. Sie haben ja 7 Modellkommunen ausgesucht, mit denen Sie zusammenarbeiten. Was macht die denn so besonders modellhaft?
Also wir sind von sehr vielen Indikatoren ausgegangen. Also sind das schrumpfende Kommunen, wachsende. Wir wollten Ost- und Westdeutschland einbeziehen, relativ weit streuen, haben natürlich aber auch pragmatisch entschieden, dass es gut ist, wenn wir sie erreichen können, weil wir ja auch sehr viel vor Ort sein werden. Und wir haben gesagt, wir brauchen die städtischen Räume, die suburbanen und die ländlichen, weil dort eben die Babyboomer in unterschiedlichen Bedingungen wohnen, was auch jetzt die Trends angeht. Also das heißt, dass die Demografie in Städten ja ganz anders wirkt als auf dem Land. In den Städten sind sehr viele Migranten, junge Bevölkerung, die sind auf dem Land natürlich nicht so. In den suburbanen Regionen sind die Wohn-Lebensbedingungen vielleicht mit viel Fläche sehr gut. Man hat mit dem Autoverkehr die nächste Stadt, kann man erreichen. Man hat aber auch vielleicht die Ruhe oder gerade nicht wegen des Verkehrs. Und wir haben diese Modellkommunen deshalb ausgewählt, weil sie diesen Indikatoren entsprachen. Also schrumpfen, wachsen, unterschiedliche, sagen wir mal, Betroffenheit von diesen disruptiven Einflüssen, wie wir es genannt haben, Demografie, Digitalisierung, räumliche Polarisierung, und sind dann im Grunde dort aufgetreten und hatten zum Teil Kontakt und haben gefragt, ob diese Kommunen mitmachen würden.
Lassen Sie mich nochmal schnell fragen oder Sie bitten, dass wir das vervollständigen. Also die Städte, die Großstädte Mannheim, Jena, Kaiserslautern sind dabei, in Rheinland-Pfalz Niederolm und Kusel-Altenklagen, und da muss ich noch 2 vergessen haben.
Ja, das ist Remshalden in der Nähe von Stuttgart und das Geisaer Land in Thüringen.
Okay.
Also wir haben jeweils 2 von einem Raumtyp, also ländliche Räume sind Kusel, Altenglan und Geisa. Suburban ist Niederollen und Remshalden und Städte eben, wie gesagt, Jena, Mannheim, Thüringen.
Und sagen Sie das oder haben Sie den Anspruch, damit, sage ich mal, am Ende ganz Deutschland abzubilden, oder werden die Aussagen für diese Regionen eben doch spezifisch sein?
Also was wir ja auch jetzt schon gelernt haben und was man vielleicht auch weiß, ist, dass erstmal jede Kommune sehr spezifisch ist. Die hat eine besondere Bevölkerungsstruktur, eine Kultur, Pfadabhängigkeiten. Und so sind auch unsere Ergebnisse, dass man sagen kann, zum Teil sind sie städtisch geprägt. Also wenn es jetzt um Infrastrukturen geht und Bedürfnisse. Zum Teil sind sie aber spezifisch, was ich gerade schon das Beispiel mit dem Radverkehr gesagt habe. Geisa unterscheidet sich ganz deutlich, wenn es zum Beispiel um sozialen Zusammenhalt geht, um die Gemeinschaft, um die hohe Quote derjenigen, die dort geboren sind und gar nicht weggegangen sind. Also in vielerlei Hinsicht von Kusel-Altenglan. Die suburbanen Räume sind in gewisser Weise spezifisch, dass nämlich dort der Wohlstand sehr hoch ist, auch diese Infrastruktur der Städte genutzt wird, die Mobilitätsbereitschaft größer ist, und gleichzeitig unterscheiden sich beide wieder, zum Beispiel in der Lärmbelastung in Niederolm und in Remshalden die Bewertung des Grüns. Also das heißt, wir haben immer die spezifische Situation und inwiefern dann, sagen wir, auch ein Raumtyp als Typ von uns erfasst worden ist, das muss man von der Fragestellung abhängig machen.
Also es ist wirklich sehr, sehr detailreich. Und Sie haben ja eben schon gesagt, jede Kommune ist sehr speziell, braucht vielleicht auch spezielle Lösungen. Wir haben auch gelesen, dass Einsatz von KI-Modellen, also künstlicher Intelligenz, zum Tragen kommt. Passt das dann da? Setzen Sie das da an der Stelle ein? Oder wo ist da der Raum dafür?
Ja, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja etwas, was jetzt erstmal überhaupt so langsam im Entstehen ist, selbst wenn wir jetzt den großen Hype haben über ChatGPT und Kunst und sowas, das ist ja in aller Munde. In den Verwaltungen und Städten ist KI im Grunde noch nicht recht angekommen, wenn man jetzt von Versorger, wenn man die ausnimmt, also Energieversorgung, Strom, Wasser, die so langsam in so selbststeuernde Systeme übergehen. Aber die kommunalen Verwaltungen sind erstmal noch mal gar nicht richtig durchdigitalisiert und umso schwieriger wird es mit der KI. In unserem Projekt geht es zum Beispiel darum, dass wir den Kollegen Professor Junkern-Heinrich auch an Bord haben, der mit den kommunalen Daten umgeht und zwar aus der ganzen Bundesrepublik und Einnahmen, Ausgaben über die Jahre verfolgen kann und da, weil das so eine riesige Datenbasis ist, kann man da schon mal nur Mustererkennung betreiben. Also das wäre so ein Einsatz von KI. Aber das sind alles Dinge, die jetzt noch praktisch im Entstehen sind. Wir untersuchen auch Mobilitätsdaten. Da geht es auch um Mustererkennung. Das kann man tun. Und so sind das erste Schritte auf dem Weg, auch in unserem Projekt Richtung künstliche Intelligenz. Aber da können wir noch keine Ergebnisse vorstellen.
Jetzt lassen Sie uns mal den Blick wechseln von den Babyboomern. Also Sie haben ja eine sehr umfangreiche Befragung gemacht der Bedürfnisse, sage ich mal, der Wünsche, der Ausgangslage und eben auch der Wünsche für die Zukunft. Was zeichnet sich denn schon an Konsequenzen für die Kommunen ab? Können Sie da schon was sagen?
Also wir haben die Ergebnisse vorgestellt in den 7 Modellkommunen. Und diese Ergebnispräsentationen sind erstmal ausgesprochen positiv aufgenommen worden. Das bedeutet, dass die Kommunen selbst im Grunde fast begeistert waren, überhaupt die Informationen erstmal zu erhalten. Mhm. Weil Kommunen, die agieren, aber sie wissen sehr häufig sehr wenig über sich selbst. Mhm. Und somit bekommen sie im Grunde sehr detailreiche Informationen über Ansprüche, Vorstellungen, Bewertungen auch natürlich ihrer Kommune, die sie sonst gar nicht erhalten hätten. Und wir sind ja nur im Grunde ein Baustein von dem ganzen Projekt. Jetzt aktuell geht das Fraunhofer-Institut IESE in die Kommunen und macht Workshops mit den Akteuren, um Schwerpunkte rauszukriegen, wo ihre Schwerpunkte sein sollen, was sie mit den Daten, die wir zusammenstellen, welche Fragen sie überhaupt beantwortet haben wollen. Also geht das an die Infrastruktur, an das Wohnen, an das gemeinschaftliche Leben, so etwas. Das heißt, dass in den Kommunen jetzt ein weiterer Prozess in Gang gesetzt wird, sich zu kümmern, schwerpunktmäßig um diese ältere Kohorte.
Und wie wird sich das am Ende denn niederschlagen? Also kriegt jede Kommune, sage ich mal, ein Workbook, eine To-Do-Liste oder Empfehlungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das ist so gar nicht unser Ansatz. Also wir versuchen mit den Kommunen selbst ein sogenanntes Entscheidungsunterstützungssystem zu entwickeln. Und deswegen der Schwerpunkt, erstmal in die Kommunen zu gehen und zu fragen, ja, welche Entscheidung möchtet ihr denn überhaupt treffen? Also geht es zum Beispiel um die Sportstätten? Geht es um Treffpunkte für ältere Menschen? Geht es um Wohnbedarfe? Um dann zu sagen, okay, welche Daten können wir denn überhaupt organisieren, analysieren, auswerten, um euch zu unterstützen, diese Probleme zu lösen? Mhm. Und das machen wir dann, wie gesagt, mit den Menschen aus der Politikverwaltung, aber auch mit den Bürgerinnen, also mit den Babyboomern. Und dann stellen wir so im Grunde eine Plattform zur Verfügung, die dann, wie gesagt, erstmal Informationen bereithält.
Also das ist wirklich im Dialog mit allen Beteiligten. Wie viel Vorlauf braucht denn dann eigentlich so eine Kommune? Wie lange dauert so ein Prozess? Kann man das schon absehen?
Sie haben es ja eben schon gesagt, wir haben ja das Glück wirklich und sind auch wirklich sehr dankbar, dass wir so ein langes Forschungsprojekt jetzt haben, was bis März 26 läuft. Und damit können wir, wie gesagt, diese Daten zusammenstellen, was unglaublich aufwendig ist, und mit den Kommunen das entwickeln. Aber sie werden auch kein fertiges System am Schluss erhalten, was wir natürlich schön finden würden. Aber für spezifische Ausschnitte ihrer Kommune können wir vielleicht doch etwas bereitstellen, neben den vielen Informationen, die als Hintergrund dann auf dieser Plattform verfügbar sind.
Also Sie wollen unterm Strich den Kommunen helfen, ich sag mal, ihr Geld effektiver einzusetzen, indem sie einfach sehr, sehr viel mehr über sich selbst wissen, wie Sie das ja sehr plastisch gesagt haben. Und was ich jetzt extrem spannend fand, Randbemerkung oder zentrale Bemerkung, jede Kommune ist anders. Das heißt, was Sie jetzt mit 7 Kommunen machen, müsste eigentlich ein deutschlandweiter Prozess sein. Das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsvorstellung. Oder liege ich jetzt ganz daneben, dass dass andere sich dann ganz viel abgucken können, weil sie sagen, naja gut, wir sind ähnlich gestrickt, oder wird es dann doch eigentlich in jeder Kommune individuell beforscht werden müssen?
Also es ist immer die Frage, wenn man so ein Projekt hat mit Modellkommunen, wie das mit der Übertragbarkeit aussieht. Aber wir versprechen uns natürlich, dass einige Dinge übertragbar sind, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, die geringe Mobilitätsbereitschaft. Und wenn sie vorhanden ist, dann in erster Linie wegen der Wohnung, teils auch wegen des Wohnumfeldes und nicht nur wegen der harten Fakten. Also ich ziehe um bei meinem Partner, weil ich nicht mehr arbeite, und ich ziehe zu meinem Partner oder sonst etwas. Also das heißt, die Bewertung der Kommune spielt eine große Rolle. Das kann man über alle 7 hinweg sagen, sodass man dahin kommen kann, wir können das übertragen. Und gleichzeitig ist aber auch eigentlich für jede Kommune die Anforderung, über sich einigermaßen gut Bescheid zu wissen, was, wie gesagt, sehr häufig nicht der Fall ist, aber neue Daten und Möglichkeiten auch ermöglichen.
Gehen wir mal so langsam in die Schlussrunde. Sie sind ja auch eigentlich Betroffene. Sie sind auch Babyboomerin, Jahrgang 1960. Haben Sie schon ein Bild davon, wie eine Kommune aussehen müsste, so idealerweise, das ist jetzt die Wünsch-dir-was-Frage, in der Sie wohnen, leben möchten, wenn Sie, sagen wir mal, 80 Jahre alt sind?
Ja, ich vermute, ich bin keine große Ausnahme. Die meisten Menschen wollen ja selbstständig wohnen. Also auf keinen Fall irgendwie institutionalisiert oder abhängig. Und das wäre natürlich auch mein größter Wunsch. Das ist Nummer 1. Dann müsste die Kommune Möglichkeiten zur Entfaltung bieten. Also die ist ja es ist eine Lebensphase, die dauert 20 Jahre, nachdem man 65 geworden ist, Mann oder Frau. Für Frauen 22 Jahre. Also eine Phase, die aktiv gestaltet wird, die viele Entfaltungsmöglichkeiten bieten sollte. Und das bedeutet in eine soziale Einbindung, die Möglichkeit, tätig zu sein, sich zu engagieren. Natürlich eine gesunde Kommune, also das heißt, die auch die Möglichkeiten bietet, zum Beispiel beim Wandern Schatten zu haben, die Einrichtung vorhält, die ich benötigen würde. Und auch natürlich ein Aspekt, die Dinge fußläufig zu erreichen. Also die Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren und die Dinge zu Fuß und mit dem Fahrrad, ÖV, wie immer, erledigen zu können.
Aber das ist ja ein ganz schönes Wunschpaket. Haben Sie den Ort schon gefunden oder muss der noch gebaut werden?
Nein, das kannst du jetzt nicht sagen, da wollen wir da alle hin.
Ja, aber interessiert mich schon.
Es wird ja deutlich, dass es für mich ein städtischer Raum sein sollte. Also die Menschen, die wir jetzt befragt haben in den ländlichen Räumen, die sind ausgesprochen zufrieden, aber sie sind mit ihren Freizeitmöglichkeiten nicht so zufrieden, weil sie schon sagen, mehr Abwechslung wäre auch mal gut. Und das würde für mich auf jeden Fall zutreffen.
Frau Professor Spillerberg, Sie haben Abwechslung in diesen Podcast gebracht und vor allen Dingen sehr, sehr viel valide, solide Informationen über Ihre Forschung und dieses doch wirklich groß angelegte länderübergreifende Forschungsprojekt, aus dem doch sehr, sehr viel rauskommen kann. Und jetzt nach dem Drittel haben wir schon so viel erfahren und sind echt, echt gespannt, wie es denn weitergeht bis 26. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nochmal miteinander reden. Für jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg weiter mit dem Projekt.
Ja, herzlichen Dank für dieses, ich sag mal, Blitzlicht auf diesen Stand Ihrer Forschung bisher. Merci.
Ja, und vielen Dank für die Gelegenheit.
Sehr gerne.